BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, genauer gesagt der Newscast. Und wir sind im September, der Carsten Bange ist bei mir und ich freue mich besonders, weil ich steige einfach mal so ein. Du warst nämlich in London, bist wieder zurück und hast gesagt, machen wir mal einen Newscast. Bin ich immer gespannt, was du uns aus London mitgebracht hast.
Absolut. Hallo Andreas. Und ja, die Sommerpause ist vorbei. Letzte Woche war die Big Data London. Und nach so meiner Beobachtung müsste das die größte Data und Analytics Messe, kann man sagen, in Europa sein. Die hatten sage und schreibe 200 Aussteller. Man muss schon länger nachdenken, um zu sehen, wer da überhaupt alles sein könnte. Aber tatsächlich überwiegend Softwareanbieter. Ein paar auch Beratungen, also englische. Das ganze Event ist schon irgendwie auf UK auch ausgerichtet. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele internationale Besucher. Aber allein von der Größe her beeindruckend. 200 Aussteller. Sie haben behauptet, schwer nachzuvollziehen natürlich, dass sie deutlich über 20.000 Leute registriert hatten. Und jetzt wissen wir alle, bei so kostenfreien Events kommt vielleicht die Hälfte, aber selbst das wäre ja noch eine wirklich beeindruckende Zahl. Vor Ort sehr schwer zu zählen, natürlich sowieso, aber sag mal so, am ersten Tag, sie ist zweitägig, war es doch auch wirklich busy, war alles voll. Am zweiten Tag war es auch schon deutlich weniger. Also schwer zu sagen, wie viele jetzt wirklich da waren, aber insgesamt natürlich eine absolut beeindruckende Show, kann man nicht anders sagen.
Ja, krass. Und da hast du auch gesagt, Mensch, da gehst du hin, was war denn so das Highlight? Wo meinst du denn, da hast du echt was mitgenommen, was man in Deutschland so vielleicht nicht kriegt? Oder ist es eigentlich genau dasselbe, als wenn ich zu Big Data World gehe bei dir?
Genau, also warum gehe ich hin? Als Marktanalyst bin ich natürlich immer sehr stark daran interessiert, was auch im angelsächsischen Raum passiert. Und UK ist natürlich da doch irgendwo eng am amerikanischen Markt. Und es gibt zwei Themen, die mich da interessieren. Das eine ist, wer ist neu? Also was für Anbieter tauchen da auf, stellen aus, weil gerade viele amerikanische Anbieter in London so als auch Hub nehmen für Europa dann. Das ist quasi so der erste Schritt über den großen Teich. Das ist das eine, was interessant ist, einfach zu beobachten, welche Anbieter sich da quasi auftun. Und das zweite ist natürlich so ein bisschen die Themen sich anzuschauen. Also was wird da diskutiert auf der Konferenz? Was gibt es da für Vorträge? Was gibt es da für Themen? Und um es gleich aufzulösen, im ersten Bereich, ja, es gibt jedes Jahr wirklich mal eine ganze Reihe von Anbietern, die man noch überhaupt nicht kannte oder schon mal irgendwie gehört, aber noch nie gesehen hat. Insofern eine super Chance, da quasi ein bisschen Kontakt aufzunehmen, ein bisschen besser zu verstehen, was die machen. Und beim ganzen Themenbereich, muss ich sagen, ist doch sehr ähnlich. Also wenn ich das vergleiche zu dem, was jetzt auf dem Data Festival gemacht wird oder auf der Big Data World in Frankfurt, dann muss man doch sagen, eigentlich weltweit bewegen die Data- und Analytics-Leute doch eigentlich die gleichen Themen. Das sind, ich habe es mal so ein bisschen überlegt, jetzt so, das Programm ist natürlich riesig bei der Teilnehmermenge, aber wenn man mal so nach Schwerpunkten guckt, ich glaube, das meiste war generative AI in Produktion bringen. Also es drehte sich sehr häufig genau um diese Frage, okay, wie kriegen wir das jetzt in Production, vorwärts, rückwärts. Das zweithäufigste, würde ich sagen, war das ganze Thema Daten für AI und GenAI. Also eben die Datenvorbereitung, die Datenqualität, die Datenlieferung und so weiter und so weiter. Also das war doch definitiv ein Schwerpunktthema. Dann interessanterweise Data Observability war relativ häufig. Das war schon in den letzten Jahren recht stark präsent als Thema. Da geht es ja viel so um Datenqualität auch und Beobachtung von Systemen und eben der Daten da drin. Weiterhin relativ stark. Dann, nächste Beobachtung war, Datenkultur ist zurück. Ist ja klar, ich meine, mit dem Data Culture Podcast wissen ja alle, ist ja so mein Lieblingsthema quasi. War so im letzten Jahr, fand ich, so ein bisschen zurückgegangen von der Sichtbarkeit her. Und in diesem Jahr super präsent. Also mehrere Panels, Vorträge. Also irgendwie ist back, war nur mein Eindruck beim ganzen Thema. Und dann, was uns natürlich auch sehr stark interessiert, ist das ganze Data Mesh Thema. Wir haben jetzt ja am 1. und 2.10. unsere Konferenz dazu, Data Mesh und Data Fabric. Und interessanterweise da die gleiche Wahrnehmung, die wir auch hier in Deutschland haben. Data Mesh als Begriff wird eher weniger genutzt. das, was Data Mesh ausmacht, also diese Dezentralisierung und alles, was damit zusammenhängt und auch gerade das ganze Thema Daten, Produkte, Self-Service-Plattform etc., das super präsent. Also viele Beiträge zu Datenprodukten, das ganze Self-Service-Thema, Data Governance natürlich, aber der eigentliche Begriff Data Mesh ist gar nicht, zumindest in Vortragstiteln zum Beispiel, ist ganz selten aufgetaucht.
Ja, spannend. Also ziehen wir es mal. Es bedeutet generative KI, das wundert uns jetzt, sag ich mal, wenig. Kurze Zwischenfrage, war da die SAP oder Power BI, also sprich Microsoft, in irgendeiner Form zu dem Thema auch vor Ort oder haben die sich eher in London dort bedeckt gehalten?
Also SAP war gar nicht da, Microsoft war da. Und hat sich zu verschiedenen Themen inklusive Datenkultur geäußert.
Okay. Und dann wäre die Sache, du sagst, Mensch, der Data Mesh Begriff. Also haben wir uns jetzt, sag ich mal, das Thema ist ja nicht weg. Also es wird ja jetzt nicht so sein, dass man sagt, ach nee, pass mal auf, das Thema ist nicht weg. Reden wir also eher um eine Begrifflichkeit, die jetzt das Problem darstellen könnte, dass man sagt, es ist nicht mehr so Data Mesh in jedem Vortrag, sondern es ist halt, dass man sagt, man redet jetzt mehr detaillierter oder was meinst du, warum ist der Begriff Data Mesh jetzt nicht so omnipräsent dort gewesen?
Man kann, glaube ich, nur darüber spekulieren. Also zum einen ist es, glaube ich, ein Begriff, der ein bisschen schwierig ist. Ja, also der hat ja wenig Inhalt erstmal, er ist nicht selbsterklärend. Und der Eindruck ist, dass ihn viele nicht verstehen. Das heißt also, ich glaube, er braucht auch noch ein bisschen Zeit, ja, bis er sich einfach etabliert hat, bis mehr Leute ihn kennen und auch wirklich verstanden haben. Das ist so die, vielleicht, glaube ich, die eine Seite. Wir sind ja noch irgendwie ein bisschen früh. Also richtig Hype um den Begriff gibt es ja erst vielleicht seit 2, 3 Jahren so. Also, und viel länger gibt's ihn ja auch gar nicht. Der ist ja erst 2018 überhaupt entstanden. Also ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Das Zweite ist, wir haben auch schon die ersten Unternehmen, wo er schon verbrannt ist, ja, wo er einfach quasi verknüpft wurde mit den falschen Initiativen oder wo einfach, da wurde halt Data Mesh irgendwie für alles genutzt und dann hat das auch halt nicht funktioniert und dann war halt Data Mesh jetzt böse oder schlecht. Wir haben auch einige Softwareanbieter, die den Begriff genutzt haben, obwohl er eigentlich ein organisatorisches Konzept ist, also erstmal mit Software relativ wenig zu tun hat, dann jetzt gesagt haben, hier ist die Data Mesh Software, was erstmal ja ziemlicher Quatsch ist in dem Sinne. Und natürlich damit dann auch dafür sorgen, dass es irgendwie in die falsche Bahn gerät. Also ich glaube, es ist sehr, also es ist begrifflich, aber es ist überhaupt nicht inhaltlich, weil das sehen wir ja genau jetzt an diesen Beiträgen, die wir haben, dass wir eben die Bestandteile des Data Mesh, also im Kern mal die Dezentralisierung von Data und Analytics in die Organisation hinein, super aktuell. Ja, da arbeiten wirklich sehr, sehr viele dran, weil sie eben sagen, das ist der Weg zur Skalierung. So kriegen wir Data und Analytics wirklich in die Breite. Das müssen wir machen. Datenprodukte ist aus meiner Sicht in diesem Jahr eigentlich das dominante Thema. Das ist das, wo wirklich sehr, sehr viele drüber sprechen. Und das Schöne ist, Datenprodukte ist halt auch relativ schnell einführbar in bestimmten, sagen wir, Inseln oder in bestimmten, ja, ich kann damit mal loslegen und ich muss jetzt nicht im großen Stil schon die Dezentralisierung zum Beispiel durchgezogen haben, ja, weil das, da tun sie natürlich viele schwer bei dem ganzen Thema Data Ownership in Domänen oder in Fachbereichen und Ähnlichem. Aber ich kann ja trotzdem schon mal ein paar Datenprodukte bauen und gucken, wie das funktioniert und wie die, ja, ich brauche dann Verantwortlichkeiten und dann kann ich mal gucken, wie kann ich die denn teilen und sowas. Also das ist, glaube ich, ein guter Einstieg in das ganze Thema auch. Und das ist das, was aus meiner Sicht gerade dominiert. Also die Teilbereiche von Data Mesh werden gemacht. Damit ist das Konzept natürlich alles andere als tot, sondern weiter hochaktuell. Dezentralisierung voranzutreiben, Datenprodukte voranzutreiben und die anderen Themen. Aber der Begriff selber scheint irgendwie so ein bisschen problematisch zu werden.
Ja gut, ich glaube, der Vorteil zum Beispiel bei Datenprodukten ist ja definitiv, jeder hat erstmal eine Vorstellung sofort. Also vergleicht es mit einem Produkt, das entwickelt werden muss, da gibt es Ownerships, die müssen am Markt erfolgreich sein, ich brauche Kunden dafür und so weiter. Das ist natürlich relativ einfach. Das Zweite ist, was du ja gerade sagtest, die Skalierbarkeit, wie groß ich das Produkt mache und wie groß ich das Data-Produkt mache, ist dann nicht abhängig von der Betitelung. Das heißt ja, ich kann Datenprodukte entwickeln, erstmal sage ich ja nicht, wie viele und zweitens können es auch nur 2 sein, da können aber ja tausende von Leuten dranhängen, die das nachher konsumieren. Das heißt, der Begriff ist natürlich viel flexibler und dann kann ich natürlich auf so einer Konferenz auch anders Vorträge halten, während ich bei Data Mesh natürlich immer dieses Gesamtbild erstmal zeigen muss und erstmal sagen muss, das ist ein Teil davon, das ist ein Teil davon, wenn wir das alles so sehen und die Voraussetzung geschafft haben, dann macht Data Mesh Sinn, organisatorisch das so durchzuziehen. Das wäre jetzt so meine amateurhafte Erklärung. Wir benutzen Data Mesh jetzt in unserer kleinen Consulting-Bude nicht als Begriff, weil es auch nicht unsere Kernkompetenz logischerweise ist. Es begegnet mir halt viel mehr im Podcast oder auf dann Konferenzen gehe ich natürlich mal rein, aber es ist jetzt auch bei unseren Kunden nicht das heißeste Thema im Vergleich zu, man redet schon sehr viel in Datenprodukten, auch im Self-Service-Bereich, den wir ja stark machen. Stark im Ausbildungsbereich redet man halt stark von Datenprodukten, weil es einfach so Klarheit schafft, dass man auf dasselbe kommt. Ich glaube ja nicht, dass Data Mesh und Datenprodukte in Konkurrenz als Begriff zueinander stehen. Ich glaube halt nur, dass es halt ja eher so ist, dass nach Motto, mach nicht das ganz große Rad, so würde ich das jetzt übersetzen, wir sind doch schon froh, wenn wir ein paar Datenprodukte auf die Straße, das alles zusammenführen nachher. Das können wir ja noch immer uns überlegen, wie das geht. Und eigentlich haben wir uns jahrelang diese Entwicklung gewünscht, dass Kunden und der Markt nicht mit dem Großen kommen, sondern mal kleine Erfolge machen und es dann zusammenführen. Naja, wie man es macht, Carsten, wie man es macht. Aber ja, vermisst du den Data Mesh Begriff jetzt ganz persönlich für dich? Ist es jetzt für dich so, dass du sagst, ja Mensch, eigentlich habe ich denn gedacht, das könnte ich hier so dominieren, den Begriff. Den würde ich gerne haben, den hätte ich gerne.
Nein, ich nutze ihn weiter, ja. Weil ich finde, wie gesagt, das Konzept ist nach wie vor super aktuell und wir brauchen auch sehr lange, bis sich das wirklich auch implementiert, richtig in Organisationen. Und das ist ja die nächste Diskussion, eine vollständige Implementierung nach dem Motto, wir haben eine 100% dezentralisierte Organisation. Da kann man trefflich drüber diskutieren, aber ich glaube, das erreichen wir sowieso nie. Ja, das heißt also, dieses 100%-Ziel ist nicht erreichbar aus ganz verschiedenen Gründen. Das heißt, wir werden sowieso in der Organisation eine Mischung bekommen aus dezentralen und zentralen, jetzt sag mal Services, ja, oder Dingen, die gemacht werden. Und was wir aber wollen, ist mehr Dezentralität, also das deutlich zu stärken. Und da diese Richtung, die ist aus meiner Sicht richtig und Data Mesh, jetzt wenn man es mal richtig versteht oder dahinter guckt, was eigentlich dahinter steckt, ist auch tatsächlich, finde ich, ein gutes Konzept. Insofern kann man das auch weiter benutzen, zumindest wenn man die Chance hat, es auch zu erklären. Also wenn man sagen kann, hier und das ist es eigentlich und das meinen wir damit und so funktioniert das und dann passt das. Ne? Aber wir haben übrigens auch eine Studie natürlich dazu gemacht, die gerade neu rausgekommen, die Data Mesh und Data Fabric 2024, ein Update zum letzten Jahr, was super ist, weil wir auch so ein bisschen die Entwicklung sehen konnten. Und das eine ist jetzt nochmal, um das zu unterstützen, Datenprodukte als Konzept haben mehr Teilnehmer gesagt, dass sie das schon tun, schon umsetzen als Data Mesh, als Gesamtkonzept. Immerhin fast 50% sagen, sie machen schon Datenprodukte und ein weiteres Drittel sagt, wir planen das zu tun. Und das Zweite, was wir sehen können, ein etwas größerer Anteil, aber immer noch klein, aber trotzdem etwas größerer Anteil, hat gesagt, Data Mesh hat für uns keine Relevanz. Und das in einer Data Mesh-Studie ist ja auch spannend. Also auf jeden Fall, dass das wächst, ist spannend. Das ist jetzt so ein Viertel, die sagen, nee, wir haben da aktuell keine Pläne zu. Und sag mal, positiv gesprochen, ja, 75% der Unternehmen machen oder finden Data Mesh relevant und machen da auch was. Trotzdem ist der Anteil gewachsen. Das hat uns natürlich auch dann zum Nachdenken angeregt. Woran liegt das eigentlich? Und wir glauben, das ist schon gerade geschildert, ne? Dass wir eigentlich eine wachsende Reife haben. Das heißt, mehr Unternehmen haben es jetzt auch durchdrungen, verstanden, haben dann aber gesagt, nee, das, was wir da machen müssen, gerade zum Beispiel dieses Thema Ownership von Daten in Fachbereichen, in einzelnen Domänen, dafür sind wir noch gar nicht reif. Das haben wir gar nicht. Da haben wir nicht die richtigen Menschen, müssen erstmal an anderen Themen arbeiten. Also das ist so das, was ich auch wieder gespiegelt bekomme, dass immer mehr jetzt eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, ja, eigentlich finden sie es gut. Sie glauben auch, dass das langfristig sicherlich eine gute Idee ist und sie es auch machen sollten, aber aktuell in den nächsten Jahren sehen sie da keine Chance zu. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch hier in der Studie gerade sehen können.
Gut, also es kommt ja jetzt eigentlich nicht wenig überraschend, weil wir davon ausgehen, dass das Konzept gut ankommt, sag ich mal, bei der Mehrheit. Aber ich finde es nochmal interessant, da sagen Leute, die eine Data Mesh-Studie machen und ausfüllen, sagen, das ist nicht relevant. Das spricht aber ja auch vielleicht nochmal dafür, dass das auch, wenn es Data Mesh-Software heißt, was ja, wie du ja sagtest, es ist einfach Quatsch. So, und da muss man natürlich sagen, wenn der Name dann da verbrannt wird, kann es ja auch sein, dass man es eher damit verbindet. Es ist ja oft tool-lastige Gespräche und dass man dann sagt, ja, nee, sowas schaffen wir jetzt nicht an. Das machen wir bei uns nicht. Also, das kann ich mir jetzt auch vorstellen, weil der Teil ist ja schon relativ hoch. Die sagen, wir haben damit nichts am Hut. Also Finde ich schon mal spannend. Das zweite ist, ich glaube ja, das ist ja eine Fachstudie, die ja schon eine Zielgruppe trifft, die ja wissen muss, was Data Mesh ist. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht ein großes Erklärungspaper mitgeschickt, also das Normale, dass man kurz mal Bescheid weiß, aber jetzt nicht nach dem Motto, muss erstmal das Buch durchlesen, danach muss ich Fragen beantworten, sondern dann ist das natürlich ganz schön hoch zu bewerten, dass die Leute sagen, 50% arbeiten mit Datenprodukten. Oder nenne es zumindest so.
Ja, absolut, genau. Und also Datenprodukte wirklich als sehr starkes Konzept da auch rausgekommen. Wir haben auch noch mehr Details, kann ich jetzt gerne auf die Studie verweisen. Mhm. Ist natürlich wieder kostenfrei verfügbar.
Natürlich.
Und das Zweite ist, wir haben auch nach dem Nutzen von Data Mesh gefragt und der war wirklich überragend. Also sehr, sehr starke Zustimmungswerte zum Thema. Wir konnten die Agilität steigern, wir waren jetzt reaktionsfähiger, wir haben eine höhere Zufriedenheit zum ganzen Thema Datenbereitstellung in Fachbereichen. Wir haben mehr Nutzung von Daten, wir haben eine bessere Datenkultur etablieren können durch Data Mesh. Also sag mal so, das, was da an Nutzen und Effekten gesagt wurde, war schon sehr, sehr stark. Also das sind wirklich, sag mal, starke Argumente, Data Mesh sich wirklich ernsthaft anzuschauen und zu überlegen, wie man das vielleicht umsetzen kann.
Absolut. Hast du noch eine Studie?
Ja, brandaktuell. Wir haben gerade eine veröffentlicht zusammen mit einem amerikanischen Partner. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir machen ja mehr in den USA. Wir expandieren da munter. Und im CPM-Bereich arbeiten wir mit BPM-Partners zusammen. Wer schon lange in der Branche oder Szene ist, wird den Craig Schiff kennen. Das ist auch so ein Urgestein des CPM- oder USA-BPM-Marktes. Hm. Performance Management, um dem haben wir uns zusammengetan und haben eine Trendstudie gemacht, haben also nachgefragt, was ist denn eigentlich los im CPM-Bereich, was sind da so die heißen Themen für die Anwenderunternehmen und vielleicht in aller Kürze aus Zeitgründen, was sich so als die sagen wir, heißesten Themen rausgestellt hat, wenn man das mal trennt zwischen dem, was aktuell gemacht wird und was eigentlich gemacht werden soll, also was Unternehmen planen zu tun. Was schon wirklich sehr, sehr viele tun im CPM-Bereich, ist eigentlich dieses ganze Thema Self-Service zu stärken. Also das ist so eins, wo dann schon inzwischen 2/3 sagen, jawohl, das haben wir gemacht und soll auch noch weiter ausgebaut werden. Dann dieses ganze Thema Integration von Planung und BI und Analytics. Mhm. Das ist auch schon relativ weit, schon mehr als die Hälfte machen das. Und auch so cloud-basierte Planung ist inzwischen weit akzeptiert. Und dann so das Thema der Integration von operativer Planung mit der Finanzplanung. Das ist ja eigentlich so ein Dauerbrenner. Da haben wir auch gesehen, dass das jetzt schon viele machen, aber auch einer der Bereiche ist, wo viele noch investieren wollen. Wenn wir jetzt angucken, wo geht so quasi die Reise hin? Was sind so, wurde am häufigsten genannt, wo investiert werden soll, wo gerade man als Unternehmen dran ist? Dann ist an erster Stelle, das ist jetzt auch keine große Überraschung, AI, also Predictive Planning, Predictive Forecasting, also Nutzung von Advanced Analytics AI-Methoden in Planung und Forecasting. Und an 2 und 3 war hier genannt worden Integration von strategischer und operativer Planung. Da scheint es also irgendwo eine Lücke zu geben. Und das Dritte ist Nutzung von Simulation und Szenariobildung. Also da letztendlich wieder der Umgang mit mehr Unsicherheit, mit einer ja doch dynamischen Welt, die sich schnell verändert. Und damit letztendlich eben mit Simulation und Szenarienbildung da irgendwo dran zu kommen. Und offensichtlich auch noch Bedarf, da mehr zu tun. Also noch nicht genug umgesetzt im ganzen Bereich Planung. Also das vielleicht so in a nutshell, die so ein paar Ergebnisse. Auch da wird die Studie frei verfügbar sein. Deshalb auch da eine herzliche Einladung, vielleicht mal reinzuschauen.
Ja, auch kostenfrei?
Ja.
Dann auf jeden Fall. Also, das muss ja wohl, ne? Gut, Carsten, wir sind hier auch schon wieder bei unserer allzeit geliebten und meist gewünschten Rubrik, nämlich M&A. Also, da finde ich ja immer ganz spannend, wer die Leute eigentlich sind, die uns zuhören. Ich verstehe ja den ersten Teil, kann ich nachvollziehen. Das ist ja, sag ich mal, ein kleiner Podcast mit einem Thema, den man so hat. Ich verstehe auch den zweiten Teil, dass man sagt, oh, ich will mich kurz auffrischen lassen, welche Studien gibt es. Aber warum jetzt der M&A-Teil? Der spannendste ist jedenfalls das Feedback. Ich kann mir nur vorstellen, dass man das nur hier kriegt. Dass es nur hier ist. Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum es immer so hervorgehoben wird und dass es so interessant ist. Ich will es gar nicht in Abrede stellen, aber Carsten, schieß los, die Crowd will es. Sie wollen es einfach.
Ja, ist ja, ich finde es ja auch spannend. Ja, so ist ja nicht.
Ich will es gar nicht sagen, dass es unspannend ist. Ich möchte nur einfach sagen, es ist sehr, sehr, sehr spannend, dass ich da meistens drauf angesprochen werde, dass das hier so mega spannend sei. Und ich frage mich immer so, okay,
Ja. Du weißt nicht, warum.
Genau, also ich persönlich nicht.
Ich weiß es auch nicht natürlich, aber zum einen, glaube ich, ist es natürlich spannend, ob da ein Anbieter auftaucht, den man selber schon gekauft hat oder vielleicht gerade auf dem Radar hat. Dann kann das natürlich schon relevant sein, was mit dem Anbieter passiert. Und das kann ja potenziell dann auch riesige Auswirkungen haben. Also ich glaube, das könnte Interesse treiben. Das Zweite ist, ich glaube, man kriegt noch mal so ein bisschen mit, was im Markt los ist, also wo investiert wird, wo man vielleicht neue Anbieter sehen kann, also so ein bisschen Innovation. Was gibt es denn eigentlich für neue Ideen vielleicht? Also ich glaube, auch das wird viele interessieren. Und das Letzte ist, es ist schon sehr intransparent. Ja, also selbst für uns selbst wir verpassen hin und wieder mal was, ja, wo man dann irgendwie 2 Monate später sagt so, hey, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das geht vielen anderen auch so, dass in dem Markt so viel passiert und dass man nur einen Bruchteil davon mitbekommt. Aber es könnte ja immer was Interessantes sein. Und tatsächlich, wir machen das natürlich immer wieder, dass wir dazu uns äußern oder das sagen. Aber tatsächlich gibt es, glaube ich, wenig Informationsquellen dazu. Das so viel zur Hypothese, aber ich schieße gerne los.
Ja, mach mal. Vor allen Dingen, ich habe noch eine Hypothese mehr. Ich jetzt gerade geredet hast. Es ist natürlich auch so, sag ich mal, die Unternehmen, die uns anhören und die Verantwortlichen im Data-Bereich und die IT-Leiter, ich glaube, für die ist das eine ganz gute Quelle, was ich ja im Einsatz habe bei mir im Unternehmen, wie du ja sagst, dann nochmal was darüber zu erfahren. Und vielleicht ist es so, dass wenn du hörst, ja, okay, XY hat das und das gekauft, entweder, okay, bedeutet das jetzt auch akut was für mich oder kriege ich jetzt demnächst eine E-Mail, hallo, ist alles egal, alles bleibt beim Alten oder passiert doch richtig krass was, also, ne, ich sag mal, Salesforce und Tableau hat vielleicht jeder damals mitgekriegt, aber wir reden ja auch über ein paar Themen, die hier sind, die jedes Mal neu für mich sind, von denen ich noch nie was gehört habe. Du musst ja auch oft erklären, was für ein Anbieter das ist, der gekauft worden ist. Also das haben wir ja auch ganz oft hier, den man vielleicht gar nicht kannte vorher.
Ja klar, es sind natürlich häufig dann auch kleinere, die noch nicht so bekannt sind.
Und dadurch haben die größeren neue Produktfeatures. Ich habe es mir selber beantwortet, Carsten. Ich frage mich nachher einfach selbst. Das ist am einfachsten. Das ist doch gut. Sehr cool. Aber jetzt schieß doch los. Mensch, jetzt habe ich die zweimal ausgeprägt. Also, sorry.
Wir haben ja zwei Rubriken. Einmal Akquisition, also echte Übernahmen, M&A. Und dann das ganze Thema Investments, was ja auch immer spannend ist. Also was ich habe im M&A-Bereich mir 2 Sachen rausgesucht, was jetzt im Sommer passiert ist. Einmal aus dem Services-Bereich. Accenture hat Camelot gekauft. Und die sind natürlich sehr stark im Supply-Chain-Bereich, aber hatten ja auch eine gewisse Data- und Analytics-Truppe. Und in dem Sinne, glaube ich, werden das auch der eine oder andere kennen. Und das Zweite, das wird auch der andere kennen, das kommt aus dem Datenkatalog-Umfeld, der ist sehr populär, und zwar Zenea ist ein Anbieter aus Frankreich, der aber auch nach Deutschland expandiert ist inzwischen und eigentlich auch recht, gute Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und auch bei uns in den Vergleichen immer wieder aufgetaucht ist, auch die haben wir uns näher angeschaut, weil wir schon quasi in den Kreis der auch führenden Anbieter gezählt haben im Data Cataloging. Und die sind jetzt gekauft worden von HCL. Das werden nicht viele kennen. Das ist ein indisches, eigentlich Beratungshaus ursprünglich mal gewesen, sehr groß, hat auch einen Softwarearm. Und die haben schon Actian gekauft. Und Actian ist gerade sehr expansiv so im Datenplattformbereich. Ja? Und zu Actian wiederum gehören so alte Schätzchen wie die Ingress-Datenbank und sowas. Ja? Das heißt, da gibt es ein paar auch ältere Datenbanken drin im Portfolio und die sind gerade dabei zu modernisieren, ein neues Portfolio zu bauen, im Datenplattformmarkt was zu machen. Und da passt so ein Datenkataloganbieter natürlich ganz gut eigentlich dazu, wenn man das quasi breit anbieten will. Also ich glaube, erstmal für Zenea-Kunden natürlich spannend, was passiert jetzt. Da glaube ich, dass sie es erstmal weiterführen werden. Ich habe jetzt auch in London mit denen gesprochen und gefragt, ja, wie sieht's aus, was macht ihr jetzt? Die sagen erstmal, nee, wir finden das total spannend. Das Business, was Zenea für sich hat, das werden wir auch weiter treiben. Und das nächste ist natürlich eine Integration in unsere Plattform voranzutreiben, dass wir die Features dann auch nutzen können, quasi in Verbindung mit einer Datenbank, mit einer Datenintegration zu etc. Also da kann man jetzt natürlich gucken, was passiert. Aber ich hatte schon den Eindruck gewonnen, dass die verstanden haben, dass sie was wirklich Gutes gekauft haben, was sich auch lohnt, erstmal so weiterzuführen und nicht irgendwie quasi nur die Features zu nehmen, das irgendwie einzustampfen oder so. Also das war so der Eindruck, den ich gewonnen hatte. Das wäre 2 aus dem M&A-Bereich, die recht interessant waren aus unserer Sicht. Und dann im Investment-Bereich habe ich mir 3 rausgesucht. Und 2 davon sind deutsche Firmen. Und zwar hat OneData ein relativ großes Investment bekommen. Das war die haben Serie B genannt, aber das war jetzt das erste richtig große Investment, immerhin 32 Millionen Euro. Das ist schon ordentlich, damit kann man schon ein bisschen was machen. Sie wollen vor allem international expandieren damit, war so die Nachricht. Und OneData ist ja eine Plattform, um Datenprodukte zu bauen und am Ende auch irgendwo zu verwalten. Und passt natürlich genau in diesen Trend, den wir vorhin diskutiert haben. Also Datenprodukte, sehr populär. Und jetzt gibt es eben auch immer mehr solcher Softwarelösungen, die das unterstützen. Ja, den ganzen Bau, die ganze Verwaltung, das Management etc. Also OneData. Und der zweite Deutsche, auch interessant, Nime, ist ja in dem Data, ist eine Data Science Plattform oder früher hat man Data Mining Werkzeug dazu gesagt, passt natürlich sehr gut in das ganze AI-Umfeld, weil damit mache ich letztendlich, damit baue ich Modelle, und damit kann ich auch die ganzen Workflows damit verwalten rundherum, haben 30 Millionen Dollar bekommen. Nime hat eine riesige Community, weil sie ein Open-Source-Modell auch haben. Das heißt, das hat dafür gesorgt, dass das extrem viele Leute kennen und nutzen. Und jetzt eben auch nochmal Geld für eine weitere Expansion. Also auch da finde ich gute Nachricht jetzt hier für den deutschsprachigen Raum, dass da eben jetzt auch ein Softwareanbieter nochmal gut finanziert ist und da eben auch mehr tun kann in dem doch recht umkämpften Markt. Ja, letztes war OSapiens. Ein ESG-Anbieter, 120 Millionen Dollar bekommen in der Serie B. Also da auch nochmal in diesem ESG-Bereich tut sich natürlich auch wahnsinnig viel. Ist auch für BARC einer der Schwerpunktbereiche, wo wir viel investieren, wo wir gucken, dass wir da auch interessante Informationen bereitstellen können, Markttransparenz. Und deshalb verfolgen wir das natürlich auch. So, jetzt eins, was mir so, was ich erzählt habe, eingefallen nochmal. Das so von den Summen her klingt das ja relativ gut. Es war nach wie vor überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was so im AI, sagen wir so im Gen-AI-Markt gemacht wird. Ne? Also da war, was fällt mir da ein? Wir hatten eine Investition von 500 Millionen Dollar in, also ganz andere, in Cohere. Ja, und dann gibt es so eine Art, ist kein Spin-off, aber es gibt jetzt so ein quasi OpenAI-Leute haben eine neue Firma gegründet namens Safe Superintelligence und die haben mal eben so im ersten Wurf 1 Milliarde bekommen. Das ist so, okay, ja, also hier sind so 30 Millionen, was wo wir denken, na okay, da kann man schon echt was mitmachen. Und da wird halt gleich 1 Milliarde reingesteckt. Also man sieht so ein bisschen, dieser Gen-AI-Space ist schon halt eine ganz andere Liga. Und aber nach wie vor läuft auch wahnsinnig viel Geld rein.
Ja, Mensch. So viel dazu. Also schreib auf deine Firma Gen AI. Das hilft. Das hilft massiv. Also es hilft massiv. Gut, Carsten, ich habe hier eine neue Rubrik für uns. Da habe ich mir gerade neu überlegt, dass wir in unserem Newscast, können wir ja hervorragend auch machen, Mensch, es gibt neue Jobs. Und zwar suche ich händeringend jemand, der Geschäftsführerin oder Geschäftsführer werden möchte für unsere Reporting Factory Power BI. Der ein oder andere weiß ja bestimmt, dass wir sehr erfolgreich unterwegs sind mit dem Arthur zusammen. Und zwar, das ist so die Elite-Truppe, wenn die richtig Hardcore-Probleme im Power BI hast. Jetzt brauchen wir aber jemanden, der sagt, er möchte nämlich, weil die Nachfrage der Kunden so groß ist, dort viel, viel mehr machen, viel mehr tun, Leute ausbilden, mitnehmen, aufbauen, machen, tun. Es ist kein 9-to-5-Job, es ist aber ein sehr spaßiger Job und wer Lust hat, kontaktiert mich oder Veronique. Mensch, jetzt habe ich auch mal eine eigene Rubrik geschaffen, Carsten. Wie schön ist das denn?
Darf ich da auch was zu sagen? Ich suche eine Kampagnenmanagerin oder einen Kampagnenmanager.
Was macht der oder die?
Die vermarkten Research und vor allem auch Events. Und da geht's drum, letztendlich halt im vom Content Marketing ausgehend, also ein quasi digitales Marketing zu beherrschen von A bis Z, dass man das eben möglichst weit automatisiert und entsprechend steuert. Das ist so die Aufgabe.
Mensch, ich liebe die Rubrik jetzt schon. Also wer es auch so lange durchgehalten hat und das bis jetzt hier gehört hat, der hat sich um den Job auch verdient gemacht, finde ich. Also da geht es. Also schreibt uns beide gerne an. Wir leiten das auch dementsprechend weiter. Gar kein Problem. So, was gibt es noch? Es gibt noch Events. Das geht relativ kurz bei mir. Wir machen natürlich kurz unser Level-Up-Streaming-Event machen wir wieder. Allerdings in einer kürzeren, kompakteren Form. Es wird ein Tag um Data-Themen im Allgemeinen gehen, es wird einen Tag um die SAP gehen und es wird einen Tag um Power BI, also Microsoft, gehen, unter anderem auch Fabric. Und das werden wir machen, 3 Tage am Stück. Das ist vom, ich guck mal eben, 13. bis 15. November. Also werden wir eine Folge nochmal vorher hinkriegen, Carsten. Und ansonsten, wer es nicht aushalten kann, 7. Oktober kann man noch bei uns in Hamburg vorbeikommen. Wir sind da bei Sing. Ja, bei Sing sind wir, da wird BSF Dr. Friedrich Schwand mit Data Unplugged. Die werden alle dort sein. Statista kennt man vielleicht. Also es macht bestimmt Spaß, wird nett. Es gibt auch ein bisschen Bier von uns. Es gibt auch ein bisschen Essen von uns. Das wird alles ganz nett werden. Ich freue mich darauf. Wer Lust hat, kommt einfach. Link geben wir euch mit. Und wenn nicht, ja, Mensch, gibt ja genug Events bei Carsten, oder? Wahrscheinlich ganz in Hamburg, aber...
1. und 2. 10. in Würzburg, also mehr im Süden. Data Mesh und Data Fabric, so wie im letzten Jahr. Nice. Ist ja wie gerade besprochen, natürlich inhaltlich das Thema Dezentralisierung. Super Vorträge, wirklich tolle, freue ich mich jetzt schon drauf. Tolle Beiträge, auch so ein bisschen aus dem Mittelstand, was ich gut finde, dass man nicht nur die Großkonzerne hört, die ja häufig ein bisschen andere Mittel dafür haben. Aber wir haben auch eben, was ich, Schaeffler da, Datev. Gut, Deutsche Bahn ist natürlich groß, aber E.ON ist noch mit dabei und Lidl, also groß und klein, verschiedenste Branchen, aber alles eben verschiedene Teilbereiche, geht um Datenprodukte natürlich, Data Contracts, so als nächstes heißes Thema, finde ich, und natürlich das ganze Thema Governance etc. Also das lohnt sich, wird spannend. 8.10. ein Webinar, und zwar eins der beliebtesten, was wir überhaupt auflegen, das ist nämlich Planung mit Power BI. Offensichtlich ein heißes Thema. Wie kriege ich Planungsanwendungen gebaut mit Power BI, was ja nativ erstmal quasi nicht zurückschreiben kann, was dann aber durch Add-ins, Plugins, Add-ons, wie auch immer technisch dann gelöst wird. 8.10. Webinar, und dann haben wir noch ein Seminar, ein Exot quasi, Testen von Data Warehouse und BI-Systemen. Läuft am 14., 15., 10. in München, 19., 20., 11. in Zürich. Und dann das allseits beliebte Data Festival Online. Ein Tag. Und zwar diesmal fast irgendwie, wie viel haben wir, 16 Stunden oder sowas, weil wir tagsüber hier unser Tag in Europa ausstrahlen und nachts dann in den USA, also durch die Expansion in die USA, haben wir da dann auch mehr Zuhörer und liefern denen dann quasi auch was zu ihrer Tageszeit. 13.11. online, seid dabei.
Perfekt, machen wir. In diesem, Carsten, hast du jetzt, sag ich mal, irgendwas noch mitzugeben, wo du sagst, Mensch, das wäre doch jetzt mal was zum Ende?
Ja, jetzt wird wieder ein heißer Herbst. Also jetzt ist der Sommer vorbei. Jetzt gibt's wieder Möglichkeiten, auf Events zu gehen, sich auszutauschen persönlich. Und das wird sicherlich wieder gut, weil durch diesen persönlichen Austausch kommt man natürlich dann auch einfach weiter, ja, für seine eigenen Vorhaben in dem Umfeld.
So machen wir das. In dem Sinne, wir reisen viel, wir hoffen auf die Deutsche Bahn. Ich habe neulich von Hamburg nach Köln 9 Stunden hingebraucht mit der Deutschen Bahn. Zurück dann nur 7 Stunden. Also insofern... macht mir schon Spaß, zu Events zu reisen momentan. In dem Sinne, tschüss.
Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.